Sie hören ein Zitat aus dem Roman »Lichtjahre im Dunkel« von Friedrich Ahni. »Ist doch sowieso alles egal«, sagte sie schlagartig ernüchtert beim Anblick des bis in die letzten Winkel top gestalten Lokals und der in wohlige Selbstzufriedenheit eingebetteten Stadt, die sich einen Dreck um Leute in Nebenstraßen scherte. Zitat Ende. Der Autor Friedrich Ahni schert sich um die Leute in den Nebenstraßen und die spielen auch die Hauptrolle in seinem neuen Krimi Lichtjahre im Dunkeln. Guten Tag, Friedrich Ahni.
Guten Tag.
Ist das so, das, was Sie interessiert, die Leute in den Nebenstraßen, die Sie ja auch in diesem Roman verewigen?
Ja, also die Nebenstraßen sind meine Hauptstraßen. Ich kenne mich da viel besser aus in diesen etwas verschatteten Ecken als in den gut ausgeleuchteten. Und deswegen schreibe ich da mein ganzes Leben darüber, fühle mich dazugehörig und im gewissen Sinne auch kompetent.
Und in so einer Nebenstraße liegt das Blaue Eck, also diese Kneipe, die der Hauptstandort Ihres Romans ist. Was ist das für eine Kneipe?
Na, von außen betrachtet ist es eine ganz gewöhnliche Kneipe, ein Lokal, in das Männer und Frauen gehen, hauptsächlich Männer, aber schon auch Frauen, die ja ein bisschen Ansprache brauchen, die auch einsam sind, die versuchen, so über die Runden zu kommen. Es ist nicht eine Absturzkneipe oder es ist nicht unbedingt so ein Lokal, wo wirklich nur die völlig zerrütteten Personen verkehren, sondern es ist eher ein Ort, an dem Gemeinsamkeit geübt wird.
Gemeinsamkeit auf spezielle Art, das heißt, jeder bringt sich mit. Das ist schon eine skurrile Gemeinschaft von Menschen, die da zusammengewürfelt ist.
Ja, interessant, dass man diese Gemeinschaft als skurril oder ungewöhnlich betrachtet. Für mich ist es normal. Also ich bin aufgewachsen in solchen Lokalitäten und habe das immer gemocht, weil ich immer eine Sehnsucht im Raum gespürt habe. Jeder Gast hat so ein geheimes Verlangen nach etwas, ja, nach einem anderen Menschen oder nach einem anderen Ort. Aber es klappt halt nicht und deswegen bleibt man dann da und verbringt Stunden und Tage und Jahre des Lebens dort und ja, ist dort auch geborgen. Es ist auch ein Ort der Geborgenheit.
In diese Kneipe, da geht auch Leo Ahorn, der aber verschwindet. Der Mann, der eigentlich sein Leben zu dem Zeitpunkt in die Hand nehmen will und etwas Besseres aus sich machen will. Was sind das für Träume, die Leo hat?
Leo ist ein gelernter Schreibwarenhändler, hat ein kleines Geschäft, das aber guten Umsatz gemacht hat früher. Und dann wurde es alles schwieriger, weil halt die Kunden lieber im Internet bestellen oder in Kaufhäuser gehen, um Schreibsachen zu kaufen. Und er hat jetzt so eine Packstation entwickelt aus seinem Laden ursprünglich. Und er ist an einem Punkt in seinem Leben angekommen, an dem er entweder völlig untergeht oder nochmal was machen will. Er hat sich in den Kopf gesetzt, dass er ein bisschen Geld braucht. Und dann trifft er einen in diesem blauen Eck, in dem Lokal, von dem er hofft, dass er ein bisschen Geld kriegt, um seinen Laden zu modernisieren. Aber das ganze Projekt in seinem Kopf ist sehr seltsam und es hat schon auch was von einem Luftschloss. Aber für ihn ist es wichtig, weil er hält sich daran fest. Für ihn ist das ein realer Traum.
Es gibt ja einige Helden in Ihrem Buch, die aufbrechen. Nachher kommt noch jemand vor, der seinen Bruder sucht. Das sind immer wieder neue Aufbrüche. Die Frau von Leo, Viola allerdings, die steckt, hat man das Gefühl, in einer Sackgasse. Und als Leo verschwindet, da bleibt ihr nichts anderes als ihre Freundin. Das ist das Einzige, was sie noch hat, oder?
Die Ehefrau ist sehr niedergeworfen. Also sie kommt kaum auf die Beine. Sie trägt fast eine Depression mit sich, ausgelöst auch durch die Phasen der Pandemie vor etlichen Jahren und die Veränderungen im Viertel, das Ausbleiben von Stammkunden. Also die Frau leidet sehr unter der Realität. Sie leidet auch unter der Realitätsflucht ihres Mannes, der halt schon gerne ins blaue Eck geht und da rumhängt und sich einbildet, dass er da am richtigen Ort ist. Und sie ist sehr vereinsamt. Die Ehefrau hat ein Stadium an Einsamkeit erreicht, der ihr nicht gut tut, der sie auch aggressiv macht, indem sie eigentlich um sich schlägt, verbal hauptsächlich.
Die Einsamkeit, wie Sie sagten, und das Elend spielen auch in der körperlichen Verwahrlosung in Ihrem Roman eine große Rolle. Vom grotesk heruntergewirtschafteten Körper schreiben Sie, er war ein Wrack und würde es bleiben. Das hatte er mit sich vereinbart und war damit im Reinen. Welche Rolle spielt das Leibliche, das Körperliche, auch bei Viola durchaus?
Das Körperliche spielt eine große Rolle, weil natürlich ein seelischer Zustand fast immer sich dann auch körperlich äußert. Also den Figuren geht es nicht gut. Sie leben ja auch ungesund. Also sie essen zu wenig, zu schlechte Sachen und sie trinken zu viel. Und der Körper spiegelt den seelischen Zustand wider. Das sieht man den Leuten dann an.
Sie gehen ja auch schlecht mit ihren Körpern um. Also das ist ja auch, da wird Alkohol reingeschüttet, Drogen. Das spiegelt ja auch ihre Situation. Einmal heißt es auch in ihrem Roman, jeder Mann, jede Frau, jedes Geschöpf in diesem Universum aus verbrauchter Luft und zerknüllten Träumen verbarg sein Alleinsein mit größtmöglicher Hingabe. Das ist schon ziemlich trostlos. Das scheint es auch keine Rettung und keinen Ausweg zu geben.
In einem Lokal mit dem blauen Eck, da triumphiert die Trostlosigkeit. Aber ich sehe darin auch eine Kraft der Gemeinsamkeit. Also man teilt den eigenen Zustand mit anderen und man hat schon eine Art von Geborgenheit. Man hat eine Form von Zugehörigkeit fast, die man vielleicht sonst im Leben nicht mehr hat. Das finde ich ist ein positiver Aspekt eines Lokals wie dem blauen Eck.
Und dann kommt da Tabor Süden ins Spiel, den wir ja kennen, der ehemalige Kommissar und Privatdetektiv aus vielen anderen Romanen von Ihnen. So einer, dachte sie, schaut nicht bloß, der sieht was. Das lassen Sie Viola sagen. Was sieht er denn?
Er sieht zum Beispiel, dass jemand lügt und er sieht, dass jemand trickst. Er sieht, dass das Verhalten und die Ticks einer Person nicht übereinstimmen mit dem, was jemand sagt. Er ist ein erfahrener Kommissar gewesen und dann hat er als Detektiv weitergearbeitet. Also der ist ein Profi im Schauen. Er kann sein Gegenüber bewerten. Und das ist jetzt in dem Fall für ihn gar nicht so schwer, weil die Frau ja wirklich lügt und ihm Sachen erzählt, die sie eigentlich nicht erzählen will. Aber es ist zu spät und er durchschaut das.
Und Tabor Süden ist ein Meister des Zuhörens, auch des Beobachtens. Das Schweigen spielt bei ihm auch eine große Rolle. Er ist nicht jemand, der übersprudelt andauernd.
Tabor Süden war also, als das Schweigen verteilt wurde, ganz vorne gestanden und hat den Arm gehoben. Er hat auch daraus eine Technik gemacht. Es ist nicht nur, dass er ungern redet, sondern dass er auch gemerkt hat, dass wenn er massiv schweigt, dass das Leute provoziert und dass Leute dadurch gezwungen sind, etwas zu sagen oder mehr aus sich herauszugehen als in einem normalen Gespräch. Leute halten dieses Schweigen nicht aus und wollen dagegen an. Und wenn er Glück hat, der Tabor Süden, dann erfährt er eine Wahrheit, die er vielleicht sonst nicht so schnell erfahren hätte.
Ich habe viel von den Leuten gehört, die im blauen Eck verkehren. Sie schicken diese Leute aber auch durch existenzielle Höllen. Also da spielen auch Erlösung, Schuld und Strafe eine große Rolle. Die großen Themen, die auch in ihrem Buch vorkommen. Und am Ende nimmt einer ihrer Helden die Schuld von jemandem anders aus Liebe auf sich. Man könnte fast sagen, da gibt es im Hintergrund jesuanische Motive.
Ich bin ja nun mal dermaßen katholisch sozialisiert worden und habe mich schon auch mit diesen Themen beschäftigt. Mir gefällt diese Vorstellung, dass jemand sagt, ich trete für dich ein, ich trage deine Last, ich nehme die Schuld auf mich. Ja, das ist für mich die ultimative Vorstellung von Liebe. Und das ist in dem Fall hier in diesem Roman so. Da ist ja eben diese zweite Ebene der Geschichte, eine tragische Brudergeschichte, aber immerhin zwei Brüder treffen sich, die sich noch nie gesehen haben. Ja, es ist eine Erlösergeschichte, es geht um Erlösung.
Die Person, die aufbricht, um den Bruder zu finden, erwartet sich auch etwas Erlösendes davon, obwohl sie ja auch diese Motive aus der Bibel, die christlichen Motive, persiflieren. Es kommt zu einer grotesken Auferstehung nach einem Kreuzweg zum Hauptbahnhof, der aus fantastischem Trotz ein Unschuldslamm gebiert.
Manchmal dreht sich einfach alles. Dann fällt mir auch auf, dass es wahrscheinlich das alles gar nicht geben kann, sowas wie Erlösung oder dass jemand wirklich die Schuld von jemand anderem auf sich nimmt. Das kann eigentlich gar nicht sein. Das ist nur eine Wunschvorstellung. Ja. Und dann kippt es und dann kommen groteske Momente zustande.
Die Kirche spielt ja gar keine Rolle. Also die Menschen sind alle weitestgehend säkularisiert, obwohl sie in Teilen auch noch eine christliche Kindheit haben. Einer hat einen abergläubischen Vater. Aber es gibt kaum eine Versuchung, auf den letzten Metern zu den katholischen Windelträgern überzulaufen. Davon sind Sie Lichtjahre entfernt, oder?
Das ist ein Zitat von einer Figur. Zu einem konkreten Glauben überzulaufen, davon sind meine Figuren wirklich Lichtjahre entfernt. Das klappt nicht mehr. Der Tempel dieser Figuren ist ja eh das blaue Eck oder ihre Einsamkeit. Auch die Einsamkeit kann ein Tempel sein, in dem man sich einrichtet und Hoffnung hat. Ja, die Hoffnung gibt es ja immer. Hoffnung ist ja auch sowas wie so ein Naturgesetz. Also ohne Hoffnung würde man sich ja vollkommen aufgeben und das tut aber niemand, Gott sei Dank. Also bei meinen Figuren ist das vollkommene Aufgeben nicht vorgesehen.
Aber Sie klagen auch nicht groß an. Also Sie lassen sich eher fallen, indem Sie Alkohol trinken, indem Sie verwahrlosen. Aber es ist jetzt kein Aufbegehren in einer großen Anklage.
Anklagen geht überhaupt nicht. Also das können die nicht, diese Figuren. Das haben die, glaube ich, schon früh begriffen, dass das ganz lächerlich ist, Anklage zu erheben gegen einen Gott oder gegenüber einem Staat oder gegenüber dem Nachbarn. Das ergibt keinen Sinn. Das haben sie begriffen, diese Figuren. Und möglicherweise ist das auch meine Sicht, dass dieses ewige Anklagen keinen Sinn hat. Ich meine, wir leben gerade in einer Gegenwart in Deutschland, wo die sozialen Medien und auch sogar auf der Straße ist ein einziges Anklagen, Klagen und Anklagen, dass die Regierung macht alles falsch, der macht alles falsch, die macht alles falsch. Das ist schrecklich, das ist total ungesund, weil es niemanden weiterbringt. Ja, einen selber nicht und das System auch nicht. Es ist fast kindisch.
Und das ist ja auch das Merkwürdige an dieser Person Leo Ahorn, der verschwindet und da gibt es aber einen Brief. In dem Brief kommt durchaus auch Wut zum Ausdruck, aber auch so einfach wegzugehen, an Ostern wie ein Osterlamm irgendwo anders wieder aufzutauchen, daran glaubt er auch nicht. Also deswegen weiß man auch, dass irgendwas passiert sein muss, denn verschwinden tut so einer einfach nicht, oder?
Ja, Leo Ahorn schreibt dann lange einen Brief, wirklich einen sehr langen Brief. Den hat er geschrieben, weil seine Frau mit ihrer besten Freundin oder einzigen Freundin da wieder in so ein Wellnesshotel, in so ein Hotel in Österreich gefahren ist. Das war Ostern. Und er hat gesagt, okay, fahr du nur. Ja, aber dann hat er festgestellt, dass das schlimm ist für ihn. Dass er vermisst sie total und er überhaupt. Und er schreibt diesen Brief, um mal seine Gedanken irgendwie zu ordnen und seinen Zustand halbwegs zu definieren, wie es ihm wirklich geht. Das ist schon auch ein trauriger Brief, aber ein wahrhaftiger Brief. Er schafft es da wirklich, auf seiner alten Schreibmaschine da was zu tippen und zu sagen, schau, so ist es. Und eigentlich ist es ja nicht so schlimm. Also könnte ja doch irgendwie vielleicht eine Zukunft haben.
Man wundert sich ja auch bei Viola, seiner Frau, die ihn massiv vermisst, als er plötzlich nicht mehr da ist. Nicht bei dieser Ehe, die eigentlich, wenn man das anschaut, nur schrecklich ist. Und doch vermisst sie ihn so sehr am Ende.
Das ist eine interessante Regung dieser Frau, weil eigentlich vermisst sie ihn zumindest am Anfang gegen ihren Willen. Also sie will ihn nicht vermissen. Es ist so den Bach runtergegangen, die Ehe und unsere berufliche Situation mit dem Laden. Und das ist eigentlich ganz schrecklich alles. Dieses Vermissen, gegen das kommt sie nicht an. Ja, das ist so seelisch, so tief verankert, also so menschlich, dass sie eigentlich fast wütend wird darüber, dass sie diesen Deppen vermisst.
Bei aller Einsamkeit und Elend gibt es doch auch die kleinen paradiesischen Momente in Ihrem Buch. Senierend verbrachte Süden den Nachmittag im Korbstuhl. Zwischendurch las er in einem Gedichtband, ein ums andere Mal holte er ein Bier aus dem Kühlschrank, das er mit Hingabe trank. Zitat Ende. Oder am Schluss Ihres Buches schreiben Sie, ich stand einfach da unter der Kastanie und schaute den Menschen zu und ihrem Treiben, wie sie aßen und tranken und palaverten, Einheimische und Touristen unter schattigen Bäumen, fernab allen Elends. Da ist doch auch ein bisschen Licht im Dunkel, oder?
Die letzte Szene in dem Roman war die erste, die ich geschrieben habe. Das habe ich noch nie gemacht, das ist noch nie passiert, dass ich so konkret wusste, wie ich aufhören möchte, also wie die gesamte Geschichte endet. Das war eigentlich so wie das Motto des ganzen Buches. Deswegen ist der Roman jetzt nicht wirklich heller geworden. Aber ich wusste, darauf läuft es hinaus. Also zumindest mit der Figur Tower Süden. Und es war für mich eine gute Energiequelle. Ich wusste, dahin geht's. Und dann ist es eigentlich ein schöner Schluss.
Auch insofern, weil es auch zwischen den Zeilen ein poetologisches Konzept enthält. Ohne Geschichten zu erzählen, können wir nicht sein und überleben.
So ist es. Das Geschichtenerzählen ist eine Überlebensstrategie, immer schon gewesen. Ja? Wenn es dunkel wird und wenn alles wirklich nicht mehr zu sehen ist oder zu hören, dann bekommt man Angst vor dem großen Unbekannten und erzählt sich Geschichten. Und das war immer schon so. Und der ganze Roman ist ja eine erzählte Geschichte von Tabor Süden. Wenn man es genau liest, dann begreift man am Schluss, er hat das aufgeschrieben. Weil er feiert ja selber auch eine Liebe, die nicht lange gedauert hat, aber die es gab mit einer Polizistin und die lässt er noch mehr aufleben, indem er sie beschreibt.
Vielen Dank, Friedrich Arni. In seinem neuen Krimi Lichtjahre im Dunkel geht es auch um die Abgründe des menschlichen Lebens. Es geht um das Scheitern, um Einsamkeit, um verrutschte Erlösung, um Schuld und Strafe. Ani verewigt die Menschen in den Nebenstraßen des Lebens. Es geht aber auch um das Verbrechen, um einen Mord, ob es da doch Auswege geben kann und könnte. Naja, das überlasse ich jetzt Ihnen herauszufinden, wenn Sie dieses furchtbar packende Buch lesen, Lichtjahre im Dunkeln von Friedrich Ani. Das Buch ist im Surkamp Verlag erschienen, hat 448 Seiten, kostet 25 €. Dankeschön.
Danke auch.